Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute geht es um das spannende Thema Verhaltensanalyse. Verhaltensanalyse klingt für viele erst einmal technisch. Man denkt an Tabellen, an wissenschaftliche Modelle oder an theoretische Konzepte, die mit dem ganz normalen Alltag wenig zu tun haben. Sie begegnet uns allerdings in jeder Trainingssituation, in jedem Missverständnis zwischen Mensch und Hund und in jedem Moment, in dem wir uns fragen, warum unser Hund etwas tut, das wir uns anders wünschen würden. In dieser Folge geht es nicht um trockene Theorie, sondern um die Frage, wie wir Verhalten im Zusammenhang verstehen können, warum das mehr mit Beziehung zu tun hat, als viele denken und weshalb genau dieser Blick hinter die Kulissen des Lernens so viel Druck aus dem Training nehmen kann. Und heute begrüße ich ganz herzlich die Alex im Podcast. Alex, wir werden uns heute über dieses wunderbare Thema unterhalten. Hallo!
Hallo liebe Susanne, ich freue mich total, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen dürfen.
Ja, ich bin total gespannt, was wir da von dir erfahren würden, wer werden. Und vielleicht starten wir einfach mal damit, was denn Verhaltensanalyse ist. Was beinhaltet das denn alles, damit wir die Zuhörenden einfach mal mitnehmen?
Mhm. Sehr gerne. Die Verhaltensanalyse, wie sie vielleicht im gängigen Sprachgebrauch verwendet wird, ist ja häufig eine im Labor sozusagen stattfindende Geschichte. Worauf ich heute gerne den Fokus legen möchte, ist die angewandte Verhaltensanalyse. Also das, was wir in unserer Trainingspraxis, in der Erziehung unseres Hundes anwenden können, also wirklich sehr praktikabel und alltagstauglich, wie wir mit Verhalten, das unsere Hunde zeigen, besser zurechtkommen, weil wir als Menschen, als Hundehalter, aber genauso als Hundetrainer auch die Lupe drauf legen können, was denn Verhalten eigentlich am Laufen hält. Oder was es auch verhindert, dass es weiterläuft. Auf das würde ich gerne den Fokus legen.
Ah ja, okay. Also das eine, was vielen bekannt ist, das sind ja die Lernquadranten oder der Lernquadrant. Mhm. Und wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, dann gehört da noch viel mehr dazu als dieser Lernquadrant. Und vielleicht können wir darüber hinaus mal, dass du kurz darauf eingehst, was denn noch dazu gehört, außer dem, dass wir das Lernverhalten des Hundes betrachten.
Ja, und zwar das oberste Prinzip in der angewandten Verhaltensanalyse, und ich weiß, dieser Begriff klingt so hochtrabend, wenn wir uns aber damit genauer beschäftigen, ist es etwas, das wir, finde ich, sehr gut in unserer täglichen Arbeit integrieren können. Es geht nämlich darum, dass wir Verhalten beobachten. Das ist mal das Grundprinzip der angewandten Verhaltensanalyse. Also wir beginnen nicht zu interpretieren oder Verhalten in Schubladen zu stecken, so wie der Hund ist ein Angsthund oder der Hund ist ein aggressiver Hund oder der Hund ist dumm. Also solche Schubladen-Denkereien, die wollen wir weglassen, sondern wir gehen her und versuchen, so neutral wie möglich ein Verhalten, das unser Hund zeigt, zu beobachten. Also beschreiben zu können, was macht mein Hund in einer bestimmten Situation. Zum Beispiel, ich denke, das kennen viele Hundebesitzer, dass mein Hund, wenn jemand an der Tür steht und der braucht noch gar nicht mal die Klingel betätigen, dann bellt mein Hund, weil er merkt, aha, da ist jemand vor der Tür und da muss ich mal verlautbaren, dass ich was gehört habe als Hund. Und jetzt da kann ich sagen, okay, ich kann beobachten, dass zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Person oder mehrere bestimmte Personen vor der Tür stehen und mein Hund bellt. Ein Klassiker ist zum Beispiel der Postbote, der oftmals zur ungefähr gleichen Uhrzeit vorbeikommt. Bei uns zum Beispiel am Land ist es so, der bleibt mit dem Auto stehen. Und schon wenn der mit dem Auto stehen bleibt, beginnt unser kleiner Terrier zu sagen, ich habe den Postboten gehört, bell, bell, ich muss mal melden, die Post kommt.
Ja.
Ja? Und deswegen sage ich jetzt trotzdem nicht, mein Hund ist aggressiv, weil er will den Postboten beißen. Das wäre eine Interpretation, die wir versuchen zu vermeiden, sondern wir versuchen mal wirklich zu sagen, ganz neutral, mein Hund bellt, wenn zwischen 11 Uhr und 12 Uhr am Vormittag das Postauto vor der Tür steht.
Jetzt ist es ja so, dass unser Gehirn ganz schnell darauf anspringt, Dinge zu bewerten. Also nicht zu beschreiben, sondern zu bewerten. Das ist das, was, glaube ich, ganz schnell stattfindet.
Genau.
Und also ich benutze da so eine Übung, die nenne ich Aha-Übung. Also erstmal zu sagen, aha, der Hund bellt. Ja, also wie nimmst du denn da Leute mit, um diesen Automatismus von wir bewerten Verhalten und beobachten es nicht einfach? Wie nimmst du Menschen da mit?
Also ich versuche Ihnen die Vorteile des Beschreibens von Verhalten näher zu bringen. Weil wenn ich mich selber so konditioniere, dass ich sage, ich habe einen Vorteil, wenn ich zuerst Verhalten beschreiben lerne, so neutral wie möglich und keine Interpretation hineinpacke, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, mich mit der Lösung auseinanderzusetzen. Weil wir wollen ja Lösungen für unsere Probleme, die wir haben oder für aus Menschensicht problematisches Verhalten unserer Hunde zu bearbeiten. Und ich möchte mal, dass wir unseren Wahrnehmungstrichter so weit öffnen, dass wir sagen, wir beschreiben, ohne unsere Emotion damit hineinzuverpacken als Mensch, ein Verhalten, was wir beobachten können, weil wir dann viel mehr Möglichkeiten haben, gestalterisch tätig zu sein und herauszufinden, was sind denn Kontingenzen, die das Verhalten am Laufen halten, nämlich das von mir unerwünschte Verhalten am Beispiel bellen, wenn der Postbote vor der Tür steht.
Ich finde immer so diesen Schritt in die Praxis total wichtig, dass wir merken, ja, so reagiere ich normalerweise und wie komme ich aus diesem Verhalten raus, das schnell gelöst haben zu wollen auch oder eben nur zu beschreiben, finde ich eine ganz tolle Sache, so wie du es sagst, zu sagen, wir üben mal einfach Verhalten zu beschreiben.
Genau.
Und die Leute dann auch immer wieder mitzunehmen. Wenn wir jetzt in das gehen, dass Kunden haben einen Hund und das Verhalten verändert sich relativ plötzlich, sage ich jetzt mal. Die melden sich und wie würdest du dann diese Verhaltensanalyse ansetzen?
Also ich würde als ersten Schritt immer versuchen, mir die Situation vor Ort beim Kunden anzusehen. Weil es in den Situationen Auslöser gibt für dieses Verhalten, die wir als Mensch vielleicht noch gar nicht erkennen können. Und um es zu erkennen, möchte ich mir gerne vor Ort die Rahmenbedingungen anschauen. Mit den Haltern gemeinsam, mit dem Hund gemeinsam, mir anzusehen, wie verhält sich der Hund in einem, sage ich mal, ganz normalen Setting, wenn ich zu Besuch bin? Wo liegt er? Was tut er, während ich mit den Hundehaltern spreche? Welches Verhalten kann ich beobachten? Und lass mir von den Hundehaltern auch beschreiben, welches Verhalten sie in der Historie beobachten konnten. Und da versuche ich sie zu animieren, mir diese Beschreibungen zu geben und idealerweise, in den meisten Fällen ist es ja so, dass uns Hundehalter vorher anrufen oder uns ein Mail schreiben, dann ersuche ich sie auch schon mir vor dem Termin zum Beispiel Videomaterial zur Verfügung zu stellen, damit ich mir auf einem Video ansehen kann, welches problematische Verhalten die Menschen meinen. Und dann kann man daraus auch schon Informationen ziehen, die vielleicht natürlich, wenn ich dann vor Ort bin, weil dann ist das Setting ja auch wieder anders als im normalen Alltag, weil ich als Mensch eine zusätzliche Komponente in dem System dieses Hundes mit seinen Hundehaltern bin, kann ich mir über das Video auch schon mal ein Bild machen, wie das denn vielleicht im Alltag, in einer realen Alltagssituation vor Ort aussieht.
Ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich dieses Bild selbst macht, denn ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen erzählen mir manchmal die eine Geschichte in Anführungszeichen, wie der Hund sich verhält. Und wenn ich den Hund beobachte, erzählt der eine andere Geschichte.
Ja, ganz genau. Und wie du ja gesagt hast schon, dass wir Menschen dazu neigen, zu interpretieren, dass diese Interpretationen natürlich auch unser Verhalten verändern. Oder auch in eine gewisse Richtung steuern, die aber wiederum, um eine Verhaltensänderung beim Hund herbeizuführen, oft kontraproduktiv sind, weil wir damit erst recht Verhalten verstärken, das der Hund an den Tag legt.
Also wär's gut, wenn wir manchmal hingehen und uns die Situation wie so von außen betrachten, dass wir außenstehend sind und wir sagen, wir nehmen mal einen Blick von außen und betrachten uns selbst und den Hund?
Genau. Also das wäre natürlich optimal, so eine Perspektive einzunehmen, wenn uns das gelingt. Wir sind in einer bestimmten Situation mit unserem Hund und was laufen denn da für zum Beispiel Interaktionen ab? Also welche sozialen Interaktionen, sprich Kommunikation zum Beispiel mit meinem Hund, läuft denn im normalen Alltagssetting ab. Herauszufinden, was tue ich denn als Mensch dafür, dass mein Hund meint, das ist etwas aus seiner Sicht Verstärkendes, also etwas, was sein Verhalten immer wieder auftreten lässt.
Ja, wenn wir jetzt ein Stück weiter gucken, also ich finde Kommunikation ein extrem wichtiges Thema und Kommunikation ist ja zum Beispiel was, was in dem Lernquadranten schon gar nicht enthalten ist. Wie kommunizieren wir denn? Wie bewusst kommunizieren wir denn? Häufig ist das ja so, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, habe ich manchmal das Gefühl, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, beziehungsweise der Körper, ich sage jetzt mal, autonom Dinge tut.
Ja.
Ja, ohne das bewusste Zutun des Menschen. Das ist ja sicher auch Teil der Verhaltensanalyse, auch den Menschen vielleicht zu betrachten, nicht nur den Hund, sondern wie kriege ich den Menschen in mehr Bewusstsein oder wie siehst du das?
Also in der Verhaltensanalyse arbeiten wir so, dass wir uns eben eine Situation vor Ort mit dem Menschen anschauen und uns natürlich, auch wenn wir dann vor Ort sind, mit einem Video behelfen, weil am Video können wir auch nachträglich gemeinsam mit dem Hundehalter anschauen, was können wir beobachten an Verhalten des Menschen und Verhalten des Hundes. Und sehr viele Menschen sagen mir dann, mir ist gar nicht bewusst, dass ich, in einer Begrüßungssituation zum Beispiel, auf meinen Hund so schnell zugehe. Oder dass ich mich über meinen Hund so schnell drüber beuge, sodass mein Hund dann ausweichen muss. Also so Verhaltensweisen, die uns nicht im Bewusstsein sind als Mensch, die aber für den Hund aus seiner Perspektive eine Veränderung hervorrufen, seines Verhaltens. Und ich finde, das Video ist einfach eine super tolle Erfindung, weil anhand dessen können wir Situationen nochmal gemeinsam mit dem Kunden beobachten und dann viele Aha-Effekte auch schon mal sehr schnell besprechen und diese dann auch zu versuchen, wegzubekommen. Also das ist eines meiner Lieblingstools Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir in den Sessions, wo wir dann am Verhalten des Menschen und des Hundes, und wir arbeiten in Wahrheit immer am Verhalten von Mensch und Hund gleichzeitig, in einer gewissen Art und Weise, weil der Mensch verhält sich ja auch immer irgendwie, genauso wie sich der Hund immer irgendwie verhält. Und wenn der Mensch lernt, wie er sich in einer Alltagssituation selber verändern kann, von seinem zum Beispiel körperlichen Tun, dann haben wir sehr oft sehr schnell Ergebnisse, dass der Hund sein vermeintlich unerwünschtes Verhalten auch einstellt. Und das ist ja das Geniale dran. Also da bin ich ja schon, bevor ich überhaupt anfange, mit einer Datenanalyse, die ja auch in der Verhaltensanalyse drinnen ist, kann ich über die Rahmenbedingungen, also die Veränderung der Rahmenbedingungen vor Ort, schon viele Probleme lösen und habe dann viel weniger Themen, tatsächlich am Verhalten des Hundes und des Menschen arbeiten zu müssen. Also deswegen ist mir dieses Rahmenbedingungen gestalten, dass der Hund möglichst erwünschtes Verhalten zeigen kann, ein ganz wichtiges Anliegen, mit dem Menschen im Vorfeld schon zu besprechen, wie man zu Hause oder beim Spazierengehen, der Weg des Spazierengehens oder der Weg aus der Wohnung oder aus dem Haus, dass man das schon so gestalten kann, dass möglichst erwünschtes Verhalten an den Tag gelegt wird vom Hund und nicht das unerwünschte Verhalten auftritt.
Und dafür sind Videos natürlich total klasse, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast,
genau.
Weil man es immer wieder anschauen kann und dann auch so diese in der Kommunikation diese Häufigkeit und die Schnelligkeit, wie Mensch und Hund aufeinander reagieren,
absolut
sehen kann.
Genau.
Also was mir jetzt da gerade aufgefallen ist, ihr versucht Situationen zu generieren, wo der Hund erfolgreiches Verhalten zeigen kann, also erwünschtes Verhalten zeigen kann. Menschen sind ja, da sind wir wieder bei dem, wie reagieren wir automatisch? Der Hund zeigt ein Fehlverhalten, wie du vorhin gesagt hast, der Postbote kommt, Hund bellt. Und wir denken, wir müssen auf dieses störende Verhalten reagieren.
Genau.
Ja? Und auch da wieder die Leute mitzunehmen, wie kommen sie dahin, dass sie das erwünschte Verhalten des Hundes verstärken und eben nicht auf dieses störende Verhalten reagieren, also das Verhalten des Hundes vorweg zu erkennen und eben was anderes aufzubauen.
Genau. Und da bin ich ein großer Fan davon, den Hundehaltenden vorzuzeigen, was sie konkret tun können in dieser Situation. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich heute hergehe und sage, ich weiß, dass um 11 Uhr der Postbote kommen wird, ja? Dass ich dann hergehe und sage, lieber Hundehalter, du hast ein Schüsselchen voller guter Leckereien für deinen Hund, irgendwo im Eingangsbereich oder je nachdem, wie die Wohnsituation ist. Und du gibst deinem Hund alle 5 Sekunden, unabhängig davon, was draußen passiert, ob jetzt der Postbote schon da ist oder nicht, ein Leckerchen.
Mhm.
Ja, was passiert dann? Wenn ich wirklich, ich brauche immer nur bis 5 zählen, 1, 2, 3, 4, 5, so alle 5 Sekunden kriegt der Hund ein Leckerchen, egal was rundherum passiert. Was wird der Hund machen? Er wird auf seinen Hundehalter schauen. Der Hundehalter ist beschäftigt, weil er ja immer bis 5 zählen muss und dem Hund ein Leckerchen gibt. Der Hund hat eine positive Erwartungshaltung auf die Situation, nämlich ja, dass er einen Verstärker in Form eines guten Leckerchens bekommt. Und alles, was rundherum passiert, wird weniger Wertigkeit bekommen. Und auch wenn dann der Postbote anrauscht und er hört vielleicht schon das Auto oder er hört Schritte am Gang, dann wird trotzdem der Fokus des Hundes mehr darauf sein, dass er alle 5 Sekunden ja schon ein Leckerchen vorher bekommen hat. Und somit habe ich in den meisten Fällen schon dieses Erregende, was vorher kommt, eliminiert, weil ich eine andere Sequenz des Verhaltens, nämlich Mit Frauchen ist es super, weil da kriege ich alle 5 Sekunden ein Leckerchen, egal was ich jetzt tue, vor die Beine geschmissen. Das ist eine super Geschichte. Konzentriere ich mich doch darauf, dass ich Frauchen anschaue und mein Leckerchen abkassiere. Und damit habe ich diese negative Situation schon mal sehr entschärft.
Das ist total super. Mir ist da jetzt direkt auch die Hundebegegnung eingefallen. Da könnte man das auch super anwenden, weil da Menschen ja hochhäufig der Meinung sind, sie verstärken den Hund, wenn der Hund schon relativ nah ist, der andere, dann ist es schon viel zu spät. Und da wirklich richtig, richtig rechtzeitig damit anzufangen, also wenn der Hund noch gar nicht in einer höheren Erregungslage ist.
Ganz genau. Und wir hatten zum Beispiel vorletztes Wochenende eine Situation in einem Gruppentraining. Da waren in einer Fünfergruppe 3 Hunde dabei, die auch Aggressionsverhalten zeigen, wenn es zu eng wird. Und zwar Aggressionsverhalten gegenüber anderen Menschen. Also nicht gegenüber ihrem eigenen Hundehalter, aber gegenüber Menschen, die rundherum stehen. Und wir haben diese alle 5 Sekunden kriegt der Hund ein Leckerchen angewendet. Wenn der Hundehalter mit seinem Hund in die Trainingssituation reingegangen ist, egal was der Hund gemacht hat, alle 5 Sekunden hat der Hund ein Leckerchen bekommen. Und wir hatten in dieser Trainingssequenz kein einziges Aggressionsverhalten des Hundes gegenüber einem anderen Menschen, der dort als Zuschauer gestanden ist. Und wir haben das Setting bewusst so gewählt, dass wenige Zuschauer waren. Also es waren dann nur 3 Personen neben dem Hundehalter in dem Raum. Und es war auch geschütztes Setting. Also es konnte nichts passieren. Wir hatten das mit Trenngittern auch entsprechend gesichert. Aber es war allein nur dafür, dass der Hund über diese positive Verstärkung, also wir nennen das jetzt im Fachjargon nicht kontingente Verstärkung, nämlich egal, was der Hund tut in der Situation, er kriegt alle 5 Sekunden ein Leckerchen vom Hundehalter. Der Hundehalter war entspannt, weil er gemerkt hat, innerhalb von 1 Minute, dass der Hund sein Verhalten geändert hat und entspannter ist in der Situation.
Ja.
Und wir konnten die Trainingssequenz wirklich mit einem fokussierten Training starten, aus einer ruhigeren Position des Hundes und des Halters heraus, was ja auch ein wesentlicher Beitrag ist, dass uns Trainingssequenzen gut gelingen. Und konnten in der Trainingssequenz von 5 Minuten danach wirklich konsequent an dem alternativen Verhalten, das wir eigentlich aufbauen wollten, arbeiten.
Mhm.
Und das sind, finde ich, so Situationen, die sind sehr einfach durchzuführen. Und da möchte ich auch für die angewandte Verhaltensanalyse die Lanze brechen, dass es nichts Kompliziertes sein muss, sondern dass wir auch über das Arrangement unseres Trainingssettings, also wie baue ich mein Trainingssetting so, dass ich möglichst gut am Verhalten arbeiten kann, mir auch sehr gute Ideen holen kann für die Gestaltung meiner Trainingseinheit. Und das, was du genannt hast mit Hundebegegnungstraining, geht ja genau auch in diese Richtung. Also ich gestalte mein Trainingssetting so, dass auch wenn Hunde aus einer entsprechenden Distanz, die ich wähle, mir entgegenkommen oder meinen Weg kreuzen, dass ich dann den Hund in ein alternatives Verhalten, auch wenn es jetzt noch nicht kein trainiertes ist, sondern eines natürlich, das mal nur über diese Futtergabe alle 5 Sekunden generiert ist, aber trotzdem ihm die Möglichkeit gebe, von seinem emotionalen Kontext im Verhalten in einer positiven Emotion zu bleiben. Und das eröffnet mir Tür und Tor für alle zukünftigen positiven Trainingserfahrungen, die ich sammeln kann.
Jetzt ist mir noch was eingefallen. Und zwar, es ist ja, wenn so ein Verhalten auftaucht, dass der Hund plötzlich unerwünschtes Verhalten zeigt, dann ist es ja vielleicht auch gut, immer mal einen Gang zum Tierarzt zu machen, weil da ja schon auch gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen können. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also für mich ist das das Fundament von jeder Arbeit, wenn es darum geht, ich möchte Verhalten bei meinem Hund verändern, weil wir mittlerweile wissen, zumindest im deutschsprachigen Raum, von vielen Verhaltensmedizinern, dass über 90% aller Hunde, die vorgestellt werden, ein gesundheitliches Thema haben. Mhm. Also sprich entweder, dass es eine schlechte körperliche Verfassung generell ist oder dass gezielte Schmerzthemen vorhanden sind, die den Hund veranlassen, in bestimmten Situationen unangemessen oder aus Sicht des Menschen unangemessen zu reagieren. Und deswegen finde ich, jeder Hund sollte sowieso regelmäßig dem Tierarzt vorgestellt werden. Also die jährliche Gesundheitsuntersuchung ist ja sowieso unumgänglich aus meiner Sicht. Und mhm. wenn ich merke, dass mein Hund zum Beispiel anders geht, als er sonst geht, ja? Also ein anderes Gangbild zeigt. Oder wenn ich merke, er schläft mehr wie sonst. Oder es kommen eben sogenannte unerwünschte Verhalten an den Tag, vermehrtes Bellen oder vermehrtes Kratzen oder generell der Hund ist sehr nervös oder auch erhöhte Unsicherheit, die plötzlich auftritt, ohne dass ich es mir erklären kann, dann sollte ich jedenfalls meinen Hund bei einem Tierarzt, der meine Themen auch ernst nimmt, vorstellig werden, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, das vor jeder Trainingsarbeit, die ich mache, jedenfalls durchgeführt gehört.
Mm. Ja, also unbedingt, vor allen Dingen, dann auch, wenn sich plötzlich was am Verhalten des Hundes ja. verändert, dann sollte, also du hast es gesagt, das ist die Basis, also das sollte eigentlich im Vordergrund stehen. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, wenn so ein Verhalten plötzlich auftaucht, die Leute auch da mitzunehmen und zu sagen, sie sollen zuerst mal zum Tierarzt gehen und den Hund mal checken lassen, ob es denn da irgendwas gibt, bevor wir überhaupt mit Training ansetzen.
Ja, absolut, weil ich vergleiche es damit, wenn Menschen Kopfschmerzen haben. Ja? Also viele Menschen kennen das, dass sie temporär Kopfschmerzen haben und ein Kopfschmerz kann sich ganz unterschiedlich anfühlen. Jedenfalls ist es immer so, dass man sich nicht wohlfühlt als Mensch und man ist sicherlich niemals so belastbar oder auch fähig, gewisse Arbeiten durchzuführen, wenn man Kopfschmerzen hat, versus man hat keine Kopfschmerzen. Mhm. Und jetzt denken wir mal, unser Hund hat so etwas wie einen permanenten Kopfschmerz oder ein permanentes Bauchweh, Bauchschmerzen, das mhm. bei Hunden ja noch viel stärker oder viel intensiver empfunden wird, als wir Menschen oft Bauchschmerzen empfinden. Und der muss seinen ganzen Tag und vielleicht auch in der Nacht, und es raubt ihm dadurch auch den Schlaf, mit diesem Schmerz leben. Dann ist es ganz normal, denke ich, auch für uns nachvollziehbar, dass diese Hunde dann leichter in Rage geraten oder leichter frustriert werden mhm. oder nicht so gut lernen können, wie ein Hund, dem es körperlich gut geht, der sich wohlfühlt.
Ja, also Ernährung spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle.
Auch eine riesengroße Rolle.
Ja, dass man da einfach auch nochmal einen Fokus drauf legt.
Ja.
Jetzt ist natürlich Verhaltensanalyse, haben wir am Anfang gesagt, hört sich erstmal sehr theoretisch an. Mhm. Welche Rolle spielt denn das Datensammeln in der Verhaltensanalyse?
Also das Datensammeln spielt schon eine große Rolle. Und zwar, weil wir, wenn wir uns tatsächlich dann Datenauswertungen auch ansehen, sehr viele zusätzliche Erkenntnisse gewinnen können, die wir über eine Beobachtung ohne Datensammlung vielleicht nicht bekommen können. Wir können zum Beispiel analysieren, und das finde ich immer eine spannende Herangehensweise, was ist denn für meinen Hund wirklich ein Verstärker? Also wir wissen ja, ein Verstärker ist ja nur so viel wert, wie der, den er verstärken soll, auch als Verstärker empfindet. Also beispielsweise unser kleiner Parson Russell Terrier, der Hookie, der liebt es zu laufen, der liebt es auch zu spielen und der liebt auch fressen. Und jetzt habe ich vor kurzem im Rahmen eines kleinen Experiments mit dem Hookie durchgeführt, welche Verstärker mag denn der Hookie in einer bestimmten Trainingssituation am liebsten? Und mhm. ich hätte gesagt, weil er ja gerne läuft und spielt, wird sicher Spiel für ihn der beste Verstärker sein. Nein, die Datenanalyse hat ganz eindeutig gezeigt, dass Futter als Verstärker, und das war jetzt kein besonders gutes, tolles Futter, sondern ein ganz normales Trockenfutter, dass er für Futter in einer Sequenz von zum Beispiel 3 Minuten, wenn ich Verhalten verstärke, 50 Mal dieses Verhalten zeigt, was er zeigen soll. 50 Mal.
Mhm.
Das Höchste, was er gezeigt hat, wenn er Futter, also wenn er Spielbelohnung bekommen hat, war 8 Mal. Ja?
Mhm.
Und ja, natürlich, jetzt müssen wir bei Spielbelohnung, brauchen wir mehr Zeit für die Spielbelohnung,
mhm.
Als wenn ich dem Hund Futter übergebe, was aber auch für mich jetzt rein von der Logik her, wie schnell ich Verhalten generieren kann, nämlich im Sinne von alternatives Verhalten generieren, über Futterbelohnung einfach die höchste Rate an Verstärkern generieren kann innerhalb von einer definierten Zeit. Aber auch aus Sicht des Hundes sagt mir der liebe Hucki, Spielen ist zwar super, aber Futter ist viel, viel besser.
Und
ich leiste viel, viel mehr für Futter als für eine Spielbelohnung.
Also das finde ich ein gutes Argument für all jene Menschen, die sagen, ich mag nicht mit Futter arbeiten.
Ja.
Also die das generell ablehnen, egal wie futteraffin der Hund ist oder nicht.
Genau.
Es ist ein schnelles Training, also man kann einfach schnell belohnen. Und was es da immer gilt, ist, über positive Verstärkung Bescheid zu wissen. Also was bewirkt ein Verstärker, wann setze ich ihn ein? Aber das ist ja ein anderes Thema, darum geht es jetzt heute nicht.
Genau, richtig. Und da sind wir aber das, was du auch eingangs erwähnt hast, bei den Lernquadranten.
Mhm.
Also natürlich spielen die 4 Lernquadranten, die wir ja auch in einer Podcast-Folge schon mal intensiver behandelt haben,
mhm.
eine wichtige Rolle. Und da, wo wir uns natürlich mit Hauptfokus aufhalten wollen, ist in der positiven Verstärkung. Also im Lernquadranten positive Verstärkung,
mhm.
weil das ganz einfach für auch die Beziehung und Bindung zwischen Mensch und Hund der Weg ist, der Weg der Wahl, was wir heute auch aus Sicht von ethischen Gründen und Dogs Welfare Gründen jedenfalls bevorzugen. Und weil du mich auch gefragt hast, was das mit Datenanalyse zu tun hat und wie aufwendig das mhm. ist, ich finde, wir können das so wenig aufwendig wie möglich gestalten, so dass es auch für den Hundehalter anwendbar ist, mit einigen wenigen Kniffen. Und der große Vorteil ist, dass wir durch diese systematische Datensammlung die Wirksamkeit von unserem Training sichtbar machen können. Also nicht nur vielleicht emotional, welche Methode wirkt, sondern wir können das wirklich mit Daten untermauern und können wirklich sagen, dass aufgrund unserer Datensammlung wir auch mit Zahlen, Daten, Fakten belegen können, wie wirksam unser Training ist und das oft in wirklich mit wenig Zeitaufwand. Also aus meiner Sicht mit oft viel weniger Zeitaufwand, wenn ich ein strukturiertes Training mit einem strukturierten Plan, wie ich ein Zielverhalten generieren möchte, darstellen kann, als wenn ich das ohne Plan mache. Und irgendwie viele Menschen machen über Jahre die Erfahrung, dass sie im Hund nicht abgewöhnen können, Besuch anzuspringen, wenn Besuch kommt.
Mhm.
Ja, also auch so ein klassischer Fall. Und irgendwann arrangiert man sich, wenn der Hund dann schon 6 oder 7 Jahre alt ist, weil das ist halt so. Das ist aber nicht notwendig, weil wenn wir heute hergehen und sagen, wir widmen uns dieses Themas ganz bewusst eine gewisse Zeit, zum Beispiel 5 Trainingseinheiten, dann können wir dieses Verhalten in Großteil der Fälle in 5 Trainingseinheiten so vermindern oder sogar auf 0 setzen, dass die meisten Menschen danach sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich nicht schon 6 Jahre meines Lebens damit verbracht, mich zu ärgern, dass mein Hund immer Besucher anspringt.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen zugute halten. Es gibt Menschen oder HundetrainerInnen, die anders arbeiten und tatsächlich machen Kunden da auch immer wieder negative Erfahrungen und haben keinen Erfolg im Training.
Ja, natürlich gibt es das auch.
Ja. Ja, was ich jetzt für mich mitnehme, ist, wenn ich gut beobachte und mir eine gute Struktur und einen guten Plan zurechtlege, dann ist das Training gar nicht mehr so aufwendig. Kann man das so sagen?
Ja, finde ich, kann man schon so sagen, ja.
Wenn ihr mehr zu dem Thema Verhaltensanalyse wissen möchtet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann machen wir da gerne auch nochmal einen weiteren Podcast dazu. Verhaltensanalyse bedeutet nicht Verhalten zu kontrollieren, sondern Zusammenhänge zu erkennen. Wenn wir verstehen, welche Bedingungen Verhalten entstehen lassen und welche Konsequenzen es aufrechterhalten, entsteht Klarheit. Und diese Klarheit verändert nicht nur Trainingstechniken, sondern auch unsere innere Haltung. Statt gegen Verhalten zu kämpfen, beginnen wir, es als Information zu lesen. Und genau darin liegt die Chance für nachhaltige Veränderung, für mehr Gelassenheit im Alltag und für eine gute Beziehung, die auf Verständnis statt auf Bewertung basiert. Verhaltensanalyse bedeutet, Verhalten im Zusammenhang zu verstehen, statt es isoliert zu bewerten. Vielen Dank, liebe Alex, für diese wunderbare Erkenntnis, die
Danke,
ich
liebe
heute
Susanne,
mitnehme.
hat Spaß gemacht.
Ciao.
Tschüss.